Damit nehme ich auch eine Ebene dazu, die im Category Management Ansatz tatsächlich im Prozess beschrieben ist, nämlich, dass ein Händler ja nun nicht nur Sortimente hat und Preise und die kommuniziert, sondern auch Serviceleistungen. Und die gehen aber im Category Management Prozess häufig unter, weil der einzelne Category Manager sagt, ich mache jetzt hier Konserven und nicht Serviceleistungen, da soll sich Vertrieb drum kümmern. Der Target Group Manager, der versucht zu verstehen, was ist wirklich der Trigger? Sind es vielleicht doch die Einkaufswagen, sind es vielleicht die Gänge und so weiter und so fort. Und damit habe ich eine Matrix-Organisation, die natürlich wie eben eine Matrix ist, die ist konfliktär, die muss man managen können, das kann nicht jede Organisation, deshalb ist es eine Voraussetzung und ein Enabler, das muss ich können. Und wenn ich das kann, als Organisation aushalten kann, diese Konflikte, dann komme ich wahrscheinlich in der Tat zu viel besseren Ergebnissen, wie wenn ich nur nach dem reinen Category-Management-Ansatz steuere. Und ich gehe eben dann so weit, und kommen wir nochmal zum Anfang, kann KI damit den Category-Management-Prozess, so wie er heute immer noch dokumentiert ist, vernichten, dann glaube ich ja.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Reihe Trendforum Retail Akademie. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit Lösungen, mit Ansätzen, mit Innovationen im Retail-Business. Wir haben einerseits Ladenbauer, Retailer, Integratoren hier im Podcast, die wir zu Wort kommen lassen, um mit der Krise besser durch die Krise oder besser durch die Krise zu kommen und mit neuen Möglichkeiten den Kunden zu begeistern und natürlich zum Kauf zu bewegen. Wir sind total froh, dass wir heute Professor Dr. Stefan Rüschen mit in unserem Podcast an Bord haben. Hier wollen wir uns mit dem Thema Category Management und künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Was das alles für den Retail, für den Retailer bedeutet, hören wir gleich vom Dr. Stefan Rüschen. Ich würde jetzt gern an Daniel Schnöd übergeben, der uns durch das Interview führen wird. Mich werdet ihr nur hören, wenn ich mal die ein oder andere Nachfrage zu besonderen Themen habe. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß bei dem heutigen Podcast.
Ja, schönen guten Morgen, Markus. Schönen guten Morgen, Herr Professor Dr. Rüschen. Also ich freue mich, dass Sie natürlich heute an unserem Podcast teilnehmen. Dies insbesondere, weil Sie bei uns auch die Rolle des Moderators innehaben auf dem Trendforum. Daher wäre eigentlich mal so meine erste Frage vorweg. Vielleicht können Sie was über Ihren spannenden Lebenslauf erzählen. Sie kommen aus der Lebensmittelindustrie. Und da ist natürlich dieses Thema künstliche Intelligenz, Category Management extrem wichtig. Da wird sich auch viel verändern. Aber vielleicht vorab mal so ein bisschen Ihren Lebenslauf, weil Sie jetzt ja an einer der größten handelsrelevanten Hochschulen arbeiten. Und vielleicht können Sie auch ein bisschen was erzählen zu Ihren Eindrücken des Trendforums vom letzten Jahr, wo Sie also auch schon spannende Gesprächspartner hatten. Markus Meyer war ja mit seinem E-Sport auch mit dabei und hat ein wahnsinnig guten Vorabschluss abgebildet. Von daher freue ich mich jetzt erstmal auf Sie als Person, uns mal zu erschildern, was Sie alles gemacht haben und vielleicht ein paar Worte zum vergangenen Jahr.
Ja, Herr Stöhn, vielen Dank, dass ich da heute dran teilnehmen darf, dass wir das Interview führen. Ich fange vielleicht mal tatsächlich mit dem vergangenen Jahr an, wo ich Moderator das erste Mal sein durfte. Es war nicht nur spannend, diese Vielfalt an Themen, die man ja immer bei Kongressen eigentlich hat, zu hören, sondern einfach die Bereitschaft auch von den Vortragenden Insights zu geben, auch durchaus Zahlen zu veröffentlichen und nicht nur allgemein zu erzählen, sondern ganz konkret, was machen Sie in Ihrem Unternehmen, was ist erfolgreich und was ist auch nicht erfolgreich. Und von daher war es auch für mich als Moderator sehr, sehr interessant und ich habe sehr viel mitgenommen. Zu mir als Person, bin seit 7 Jahren jetzt Professor hier an der Dualen Hochschule in Heilbronn. Wir sind übrigens tatsächlich die größte Handelshochschule in Deutschland, nicht eine der größten, sondern die größte innerhalb von 10 Jahren geworden. Und ich komme aber eigentlich eher aus dem Lebensmittelhandel, wobei ich aber da auch Non-Food gemacht habe, sprich ich habe bei Tengelmann vor vielen Jahren angefangen, war aber dann vor allem 12 Jahre bei Metro Cash & Carry im Innen- und im Ausland, auch in der europäischen Verantwortung, habe dort Food gemacht, Non-Food gemacht, Unternehmensentwicklung und aber auch vor allem Marketing oder Customer Management Director als letzte Funktion der Geschäftsführung von Metro Cash & Carry Deutschland, wie man das neudeutsch nennt. Von daher habe ich, glaube ich, nach wie vor, auch wenn ich jetzt seit 7 Jahren im sogenannten Elfenbeinturm scheinbar sitze, weiß ich schon noch, wie das Geschäft gerade im Bereich Kettenmanagement geht, weil wir es, weil ich es damals auch selber gemacht habe und von daher glaube ich auch wirklich beurteilen kann, hoffe ich, was jetzt durch künstliche Intelligenz, wie das Kettenmanagement verändern kann und vor allem deutlich verbessern kann.
Und dann habe ich vielleicht nochmal eine Frage vorab. Sie arbeiten natürlich jetzt mit Studenten zusammen, jungen Leuten. Für viele andere ist ja das Thema künstliche Intelligenz und Digitalisierung ja da doch etwas in der Blackbox versteckt. Wie gehen eigentlich heute Ihre Studenten mit diesem Thema um?
Ja, sie sind unheimlich interessiert. Sie erfahren es natürlich an ihrem nicht zuletzt auch privaten Verhalten, das heißt in Social Media, verstehen die schon irgendwie, dass der Student A eine andere Werbung kriegt wie der Student B. Insofern merken die eben auch, was damit passiert und sind natürlich auch mit den digitalen Medien ja aus sogenannten Digital Natives ja auch aufgewachsen. Zum anderen übertragen sie es natürlich, da wir eben alle Studenten haben, ja die dualen Studenten, die zur Hälfte arbeiten, zur Hälfte studieren, können die sofort umsetzen, welche Defizite es eigentlich heutzutage im stationären Geschäft, das herkömmlich gesteuert wird, gibt und wo es eigentlich Verbesserungspotenziale gibt, also wie man eben eine künstliche Intelligenz einsetzen kann. Die wissen nicht immer, wie die Algorithmen gehen, das muss man, glaube ich, auch gar nicht unbedingt wissen. Die wissen aber, wie man es anwenden kann und könnte und sollte.
Wir hatten heute schon einen ganz spannenden Gesprächspartner und da kam mir natürlich auch das Thema Category Management und künstliche Intelligenz. Und zwar der Jochen Schmidt, Vice-Präsident von Swarovski. Und der hat tatsächlich auch bestätigt, die Aussage, dass künstliche Intelligenz eigentlich ein Vernichter der Demand-Arbeitsseite Category Management ist. Also dieser Begriff Category Management, den kennt natürlich jeder. Ich mache das mal ganz lapidar aus meiner Sicht. Dann kommt eben das Salatbesteck mit in die Obst- und Gemüseabteilung und der Abteilungsleiter ist dann eben nicht nur für Food, sondern auch für Non-Food zuständig. Und dann werden natürlich irgendwelche Promotions gemacht und diese ganzen Geschichten, also im klassischen Sinne. Jetzt haben Sie aber im Jahr auch auf dem Handelskongress einfach mal so die These in den Raum geschmissen, die jetzt gerade heute bestätigt wurde. Künstliche Intelligenz killt Category Management. Ich habe Sie da gebeten, dass Sie vielleicht uns einfach mal dieses gesamte Konstrukt erläutern, weil es ist unwahrscheinlich facettenreich. Und ich denke, da ist natürlich eine Präsentation von Ihnen sehr, sehr aufschlussreich, damit wir danach auch sinnvoll weiter diskutieren können, welche Auswirkungen das auf die marketingpolitischen Instrumente hat, die dann eben CRM-technisch vom Kunden aus gesteuert werden. Also das wäre spannend. Ich hoffe, diese Überleitung ist für Sie soweit okay.
Versuche mal mit ein paar wenigen Charts meine Sichtweise auf alle Fälle zu erklären und warum man tatsächlich zu so einer sehr drastischen Aussage kommt, dass Künstliche Intelligenz den herkömmlichen Kettenmanagement-Ansatz vernichtet. Das ist natürlich ein sehr martialisches Wort, aber er löst ihn eigentlich ab. Warum zuallererst mal, dass Künstliche Intelligenz nicht nur ein Wort für Zeitungen ist oder für Interviews. EAI hat 2019, machen sie jedes Jahr den Handel gefragt, was sind die wichtigsten technologischen Entwicklungen der kommenden 3 Jahre und dass die Künstliche Intelligenz von einem Jahr aufs andere von 0 auf 1 gekommen, sprich 69% sagen, dass Künstliche Intelligenz die wichtigste technologische Entwicklung, Trend der kommenden 3 Jahre ist. Ich würde einmal versuchen, kurz zu erklären, was es ist und komme zuerst mal mit einem scheinbar witzigen Beispiel um die Ecke, nämlich dieses Problem hier, was wir auf der linken Seite haben, nämlich die Fragestellung bei den 16 Bildern, ist das jeweils ein Muffin oder ein Welpe? Da könnten wir jetzt sagen, dass wir das zusammen hinkriegen. Wenn wir eine Weile drauf gucken, kriegen wir es vielleicht auch einigermaßen zügig sogar hin. Was wir mittlerweile einfach wissen, dass ein solches Problem, das kippte bereits 2015, 2016, ein solches Problem, eine künstliche Intelligenz, fehlerfreier hinkriegt als der Mensch. Wenn wir jetzt noch die andere Dimension dazu nehmen, nämlich wenn es nicht 16 Bilder wären, sondern es wären 5000 Bilder, dann brauchen wir wahnsinnig lange dafür, wenn die Künstliche Intelligenz das natürlich in Sekunden hinbekommt. Also eine Künstliche Intelligenz kann mittlerweile auch solche Probleme erstens fehlerfreier lösen und natürlich wesentlich schneller. Also immer dann, wenn ich vor allem ein Massenproblem habe, und da kommen wir dann später auch dazu, dann wird die Künstliche Intelligenz den Menschen wahrscheinlich überlegen sein. Ich versuche jetzt in ganz wenigen Schritten zu erklären, was die Komponenten einer KI sind. Sie kann zum einen eben wahrnehmen, was wir gerade schon hatten, also Bilder wahrnehmen. Es kann Videos, Bilder, Audio wahrnehmen, kann Stimmen verstehen, kann Text wahrnehmen, aber auch Daten. Und die kann es dann verstehen, macht es dann durch Deep Learning, Machine Learning, NLP und setzt auch Regeln. Und da sind wir bei dem Punkt, dass am Schluss jetzt nicht so wichtig ist, genau zu verstehen, wie der Algorithmus, wie man das eigentlich macht. Da braucht man nicht mehr Spezialist zu sein. Es geht darum, durch Algorithmen, durch Regeln kann es das verstehen, was sozusagen gut, was schlecht ist, was falsch, was richtig ist, bei einer gewissen Problemstellung. Und der wesentliche Unterschied dann auch zur sogenannten Automatisierung wäre dann folgender, dass eine künstliche Intelligenz dann auch handeln kann. Das heißt, es kann Entscheidungen treffen, kann Geräte steuern, kann Prozesse steuern, kann Text oder Bild ausgeben, also Beispiel für Text wäre Chatbots. Und ich kann sie also handeln lassen, muss als Mensch sozusagen nicht mehr eingreifen. Und das Schöne ist dann, dass sie dann auch noch, wenn man sie ein Ziel hat, kann sie es lernen, kann das verstehen durch unterschiedliches Steuern, durch unterschiedliches Handeln, komme ich näher an mein Ziel ran und kann dann eben in einem Loop vom Coding zum Training, kann sich selber trainieren, kann dann wieder verstehen, kann die Regeln ändern, handelt wieder, versucht, ob es jetzt besser ist, und durch diesen ständigen Kreislauf ist es eben möglich, dass eine künstliche Intelligenz immer näher ans Optimum rankommt, was wir als Menschen, wie gesagt, bei einem Massenphänomen gar nicht mehr schaffen können.
Also künstliche Intelligenz führt dazu, dass im Prinzip, sage ich mal, punktgenau für den Kunden Dinge zusammengestellt werden können. Die Frage ist natürlich jetzt so im Bereich dieses Category Managements und seinen einzelnen Arbeitsfeldern. Welche Anwendungsfelder sind in diesem Fall eigentlich immer von Erfolg gekrönt, wenn man sie dann auch entsprechend bearbeitet oder diese Informationen dann zulässt?
Also es gibt ganz viele Anwendungsfelder und würde da eigentlich ganz gerne auch auf eine Veröffentlichung des BMWI, also Bundesministerium für Wirtschaft, hinweisen wollen. Es gibt auch noch andere, die Anwendungsfelder aufgezeigt haben. Ich würde allerdings hier heute ganz gerne zum Thema Sortiment, Preis, Marketing, Kommunikation etwas sagen wollen und weniger zu Logistikprozessen, wo man es aber auch einsetzen kann. Wie gesagt, die Veröffentlichung kann ich empfehlen. Da ist sehr konkret beschrieben, was man damit machen kann. Wenn wir mal starten mit dem Thema Sortiment, dann ist es so, dass ein Händler, egal ob ein Food- oder ein Non-Food-Händler, mit Vereinfachungsstrategien agiert. Das heißt, vielleicht sagt man, man hat sogar in allen Filialen dieselben Sortimente, vielleicht unterscheidet man zwischen kleinen, mittel und großen, vielleicht noch, wenn man Unterschiede hat zwischen Ost-, West- und Süddeutschland, gibt es da noch verschiedene Bausteine. Aber man ordnet dann einem Baustein möglichst viele Filialen eigentlich zu. Es wird nicht filialindividuell gesteuert, weil es gar nicht leistbar ist. Es ist für den Menschen, für den Category Manager nicht leistbar. Stellen wir uns ein Filialnetz vor mit 600 Filialen. Er kann nicht 600 Entscheidungen treffen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und deshalb wird mit Vereinfachungsstrategien gearbeitet. Sind solche Vereinfachungsstrategien optimal? Im Ergebnis für den Kunden sind sie nie optimal. Das weiß man auch. Sie sind optimal, weil man sagt, wenn der einzelne Mensch es macht, dann braucht er 20 Jahre. Die Zeit hat er aber nicht, er hat vielleicht nur ein, zwei Wochen, um das Sortiment zu überarbeiten. Und deshalb, wenn man jetzt künstliche Intelligenz einsetzt, um filialindividuell, um das extrem zu machen, die Sortimente entscheiden zu lassen, dann habe ich ein besseres Ergebnis aus Kundensicht, was am Schluss dann eben natürlich zu mehr Kundenzufriedenheit und zu mehr Umsatz und mehr Kundengewinnung führen soll. Was brauche ich denn eigentlich dafür? KI hat natürlich immer was mit Daten zu tun. Und ich brauche eigentlich irgendwie vier Sachen. Einkaufsdaten pro Store, einen Store eben auch unterscheiden zu können, Store A von B, die Daten sind vorhanden. Dann wird wahrscheinlich Kundendaten relevant sein, weil, was ich natürlich als Händler schon immer wusste, nämlich, dass nicht jeder Kunde gleich ist, ist keine neue Erkenntnis, jeder Händler weiß das schon seit Hunderten von Jahren. Durch Kundendaten kann ich es aber plötzlich messen. Ich kann plötzlich verstehen, was eine, wenn ich mal die beiden Extreme mache, ein Single-Haushalt versus ein Familienhaushalt an unterschiedlichen Produkten kauft, worauf er reagiert und worauf er nicht reagiert. Kundendaten erhalte ich über eine Kundenkarte oder neudeutsch durch eine App, kann ich Kundendaten erhalten. Das brauche ich. Und dann könnte ich wahrscheinlich auch noch lokale Daten brauchen, nämlich wer wohnt da eigentlich, was ist da für eine Kaufkraft, was für Wettbewerber oder andere soziodemografischen Daten, auch die sind über Datenbanken erhältlich, eigentlich auch kein Problem. Ich brauche da noch was Viertes, weil wenn ich nur die drei Sachen machen würde, dann würde ein Category-Manager sofort eine Schwäche entlarven, indem er nämlich sagt, das ist doch ein Blick nur nach hinten und nicht nach vorne. Und da hat er natürlich komplett recht. Und deshalb brauche ich es in der Tat ein Stück weit wahrscheinlich doch noch den Menschen, beziehungsweise eine KI kann das vielleicht auch irgendwann natürlich ablösen. Ich brauche eine Idee, wie die Markttrends sein werden und auch vor allem, welche Strategie ich als Händler habe. Weil ich möchte mich ja immer noch irgendwie positionieren. Eine KI soll und kann auch nicht, soll nicht dazu führen, dass am Schluss alle Händler dieselben Formate und dieselben Sortimente haben. Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen einem, wenn ich ein Lebensmittelbeispiel sagen darf, zwischen einem Discounter, einem Supermarkt und einem SB-Warenhaus, also den ganz großen Flächen. Diesen Input muss ich dem auch geben, um zum Beispiel zu sagen, ich glaube, dass Bio weiterhin ein steigender Trend sein wird und deshalb bitte guckt, dass das Bio-Sortiment vielleicht eher sogar im Moment überrepräsentiert ist, damit ich bereits auf den Markttrend von morgen und übermorgen eingehe. Und im Prinzip brauche ich jetzt in Anführungsstrichen nur noch diese vier Datentöpfe, um es mal so zu nennen, in einen Topf zu schmeißen und eine KI in Anführungsstrichen darüber drüber laufen zu lassen und ihr dann zu erlauben, filialindividuell Entscheidungen zu treffen. Und das muss ich dann übrigens, wenn wir nochmal bei diesem Kreislauf kommen, dass eine KI steuern kann, Entscheidungen treffen kann, steuern kann, das muss ich im Prinzip auch geben, weil ich bleibe nochmal beim Beispiel mit den 600 Stores. Wenn ich jetzt immer noch versuchen würde, eine KI nur zu nehmen, die einen Vorschlag macht, wo ich dann auch wieder drüber gucke und das in Systeme einpflegen will und so weiter, das ist wieder ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb muss ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich zulassen, dass sie durchsteuern. Und das, was die KI dann damit macht, mit diesen Datentöpfen, sie entscheidet, sie guckt dann die Ziele, die ich hier vorgebe, zum Beispiel Umsatz. Mache ich denn jetzt damit tatsächlich mehr Umsatz? Und das übrigens auf Kunden, zumindest Zielgruppenebene, erreiche ich denn tatsächlich jetzt meine Zielgruppen besser durch die veränderten Sortimente? Und entsprechend fängt sie an, wie gesagt, mit Kunden zum Training, sich selber zu trainieren und immer wieder zu wechseln. Da muss ich als Händler natürlich schon sagen, weil würde man sagen, naja, aber wenn ich das jetzt jeden Tag mache, jeden Tag meine Sortimente verändere, dann komme ich natürlich schon an ein Umsetzungsproblem, weil ich das in den Filialen gar nicht mehr nachgezogen bekomme. Und da würde man schon sagen, also liebe KI, mach das vielleicht jetzt nicht jeden Tag, aber mach es öfter, nicht nur einmal im Jahr, sondern mach, da gibt es auch einen ganz schönen Begriff, agiles Merchandising, nämlich versuche in kürzeren Zyklen dein Sortiment immer wieder weiterzuentwickeln und nicht nur die eine große Sortimentsüberarbeitung einmal im Jahr zu machen. Also Sortiment ist ein Beispiel, wie man sehr filialindividueller die Sortimente aussteuern kann und damit auf der Demand-Seite ein viel besseres Angebot für den Kunden im Store haben kann, was, wiederhole mich, zu mehr Umsatz führen soll. So viel in aller Kürze mal zum Sortiment.
Also das ist mir einleuchtend, also dass die Sortimentsfindung individuell auf die Filialen zugeschnitten werden kann, aufgrund der vorliegenden Kundenwünsche, die dann auch, sag ich mal, auch eine gewisse Vorhersage, die künstliche Intelligenz erlaubt natürlich auch eine gewisse Vorhersage in die Zukunft. Also wenn ich das richtig verstehe, greifen wir dann nicht auf Bestellrhythmusverfahren etc. pp. Zurück. Sondern hier finden dann auch entsprechende Vorhersagen statt. Jetzt habe ich mal eine Frage, weil wir auch dieses Thema hatten im Rahmen von Category Management. Und zwar geht es per se um diesen Druck im Sortiment, zum einen, sag ich mal, Produkte neu zu entwickeln, die Driving-Charakter haben, und zum anderen es erlauben zu lassen, Co-Creation zuzulassen vom Konsumenten. Also es ist ein Feld, das haben wir jetzt, das funktioniert natürlich eher im Fashion- oder im Schuhbereich. Wir haben ein Feld, wo es darum geht, dass der Kunde über diese Digitalisierung die Möglichkeit hat, Co-Kreation zu betreiben. Und dadurch kann man Market-Driving-technisch tatsächlich das Feld Product Introduction optimieren. Bevor ich auf die anderen Geschichten rüberkomme, kannst du dazu was sagen?
Ja, ich kann natürlich, wenn ich nochmal zu dem Feld links unten komme, wo ich gesagt habe, da brauche ich wahrscheinlich doch noch den Menschen für. Ist natürlich auch vorstellbar, wie es heute auch schon im Einzelfall gemacht wird, dass ich Google-Analysen mache und rauskriege, was die Menschen eigentlich interessiert. Da bin ich jetzt beim Co-Creation eher auch, dass ich Massendaten verwende und zu verstehen, was interessiert den Kunden und dass sie meine Produkte umsetzen. Das ist absolut denkbar, genauso wie es aber auch eher auf einer Mikroebene ist, dass ich den Kunden über Social Media einbinde in die Gestaltung von Produkten und das dann zu neuen Produkten, zu anderen Produkten führt und vor allem dann aber auch, wenn man diese Individualisierung eben zulassen will, ich dann ein neues Produkt, ein Co-Creation kreiertes Produkt, vielleicht aber nicht in 600 Märkten einliste, sondern nur da, wo die Kunden, die das interessant fanden, die das haben wollten, wo die auch sind, dass nur in diesen Stores das Produkt dann auch ist und ich nicht in die Falle reinlaufe. Ich habe irgendwie ein cooles Produkt, was einige Kunden ganz cool fanden, aber leider in 400 von meinen 600 Filialen diese Kunden da gar nicht sind, weil es vielleicht, sei es nun im Osten oder im Westen oder sei es nun auf dem Land ist, aber das nur die Städter haben wollten. Das kann ich damit eben auch steuern. Ja, in der Tat.
Jetzt haben wir natürlich noch ein Feld, was mit dem Sortiment, Preis-Leistungs-Verhältnis immer zusammenhängt. Das ist die Preispolitik oder die Möglichkeit des sogenannten wirklichen Target Pricings, weil hier, da hast du natürlich jetzt auch die Tage dich geäußert in der Presse, Aldi, Lidl, Preiskampf. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was noch erzählen, wie sich künstliche Intelligenz hier positiv ausnutzen lässt.
Vielleicht darf ich erst einen Chart vorstellen. Ich sage immer, das ist bei uns in der allgemeinen BWL erstes Semester, in der dritten Vorlesung. Und sagt dann immer, das kapieren auch meine Studenten und es ist auch ja gar nicht so schwierig. Nämlich, was wir hier sehen, ist, dass wir auf der linken Seite irgendeine Struktur, Umsatzstruktur eines Händlers haben. Also er macht 100 Umsatz, 100%, 100 Millionen, 100 Milliarden, egal. Und angenommen ist hier eine Marge von 25%, das heißt 75 ist der Einkaufspreis, den ich an den Hersteller zahlen muss. Und wenn ich dann mal die Kostenposition vereinfache und sage, die Personalkosten sind so 13% vom Umsatz, diverse Kosten, Marketing und alles andere ist 10%, dann würde in dem Fall ein Gewinn, eine EBIT-Marge von 2% übrig bleiben, was zumindest im Food-Bereich eine Durchschnittsgröße ist, die nicht zu niedrig und auch nicht unbedingt vor allem nicht zu hoch ist. Wenn es mir jetzt gelingen würde, meine Preise um 1% nur zu erhöhen durch zum Beispiel intelligentes Pricing und ich mache immer noch denselben Absatz, die Kunden kaufen immer noch in derselben Struktur dieselbe Menge, dann erhöht sich mein Umsatz von 100 auf 101, weil ich verkaufe die Produkte ja für 1% teurer. Anders ausgedrückt, der Warenkorb kostet nicht mehr 20 Euro, sondern 20,20 Euro. 1% ist schon sozusagen unter der normalen Inflationsrate, die wir sowieso haben. Wenn mir das gelingen würde, dann passiert Folgendes. Das, was ich in den Lieferanten zahle, ist immer noch 75. Denn dem ist das sozusagen wurscht, zu welchem Preis ich das verkaufe, ist ihm nicht egal, aber das, was er von mir bekommt, hängt nicht vom Verkaufspreis ab. 75, dann habe ich eine Marge von 26 übrig. Die Personalkosten bleiben auch gleich, weil die müssen immer noch dieselbe Menge zum Beispiel verräumen und kassieren, die hat sich nicht verändert und meine diversen Kosten, Marketing etc. bleiben auch gleich. Das führt dazu, dass die EBIT-Marge von 2% auf 3% geht, sprich um 50% steigert sich der Gewinn. So, warum zeigt man das? Und das, was alle eigentlich wissen, nämlich, dass die Preispolitik einen direkten, hohen Impact aufs Ergebnis hat. Übrigens leider auch in die andere Richtung. Das ist ein bisschen der Verweis von dir, Daniel, auf das Thema Aldi und Lidl-Preiskampf. Wenn da das Preisniveau runtergeht um 1%, dann geht das Spiel genau in die andere Richtung. Das heißt, dann würde sich die EBIT-Marge von 2% auf 1% um 50% reduzieren. Also sehr hoher Impact der Preispolitik auf den Gewinn. Und damit ist es relativ erstaunlich, dass eigentlich nach wie vor auch bei der Preispolitik mit Vereinfachungsstrategien, oder wir würden das in der Uni heuristische Verfahren nennen, aber mit Vereinfachungsstrategien gearbeitet wird, nämlich sehr viel wettbewerbsorientiert. Ich gucke, was der Wettbewerb macht und habe dann eine Strategie, ob ich mich aufs Wettbewerbsniveau setze oder vielleicht ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger. Thema durch. Und dann wird beim Preis auch maximal in Preisschienen gedacht. Dann gibt es vielleicht eine günstige Preisschiene, eine mittlere und eine relativ teure. Und dann werden dann die Stores nach vernünftigen Kriterien irgendwie zugeordnet. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr Vereinfachungsstrategie beim Thema Preis. Was mir dann entgeht, ist, dass ich versuche, die Preisbereitschaften, sei es nun im Store, der Kunden, die um den Store sind, zu verstehen, beziehungsweise die Preisbereitschaften der einzelnen Kunden. Also mache ich ein Beispiel. Der Kunde A ist bereit, 2,99 zu zahlen, der Kunde B nur 2,49. Wenn ich jetzt beide Kunden erreichen will, muss ich 2,49 im Store machen, im stationären Store, um beide zu erreichen. Ich verschenke aber eigentlich 50 Cent, die ich bei dem, der 2,99 bereit wäre, zu zahlen, hätte nicht nur mitnehmen können, sondern realisieren können. Das verschenke ich damit. Umgekehrt, wenn ich die 2,99 mache, verliere ich den Kunden, der nur bereit wäre, 2,49 zu zahlen. Und deshalb ist es sinnvoll, einfach anders zu denken. Das heißt, ich habe hier auf der linken Seite habe ich eine Preispolitik, wo ich in allen Filialen dieselben Preise habe. Das wird sicherlich heute schon anders gemacht, nämlich, dass ich differenziere in Clustern. Das ist das mit meinen Preisschienen. Ich habe hier Produkt A und B und habe drei verschiedene Preise für diese Produkte, abhängig von der Preisschiene. Dass ich das verändere und versuche auf Store-Ebene zu verstehen, was passiert. Und das könnte passieren, dass ich für ein Produkt A und B habe ich in einem Store habe ich 1,19 € für das Produkt B 1,99 €. Im nächsten Store habe ich 99 € für Produkt A und 2,29 € Produkt B. Also man sieht hier schon eine andere Denke, dass ich hier für ein Produkt sogar tiefer bin und beim anderen höher bin und nicht immer nur alles billiger oder alles teurer mache. Und das versuche ich auf Store-Ebene zu verstehen, und das wiederum kann der Mensch wiederum nicht. Ich bin wieder bei meinen 600 Stores. Ich kann für 600 Stores nicht für, zum Beispiel, wenn ich als Category Manager für 1000 Artikel zuständig bin, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ein Massenphänomen, was man nicht hinkriegt. Vor allem, wenn man dann eben noch sagt, wichtig ist, Kreuzpreiselastizität mit reinzunehmen. Also was passiert eigentlich mit dem Produkt B, wenn ich bei Produkt A nur den Preis verändere und so weiter. Das kriege ich gar nicht mehr als Mensch hin. Und die andere Ebene mit meinem 2,99 und 2,49, also die beiden Kunden, die vielleicht in einem Store sind, wie kriege ich das abgefedert oder wie kriege ich das realisiert? Indem ich dann versuche, auf Einzelkundenebene, also meinem Kunde, der 2,49 nur bereit ist zu zahlen, 2,99 im Laden zu haben und dem Kunden für 2,49 über zum Beispiel eben eine App einen individuellen Gutschein nur für ihn, nur zum Beispiel für dieses Produkt, um es im Extremfall zu machen, zu geben. Und somit kann ich es schaffen, den mit 2,49 und den mit 2,99 zu bekommen. Beide machen Umsatz bei mir, aber ich habe den maximalen Preis, den die Kunden bereit sind zu zahlen, auch tatsächlich realisiert und kann damit eben meinen Gewinn steigern. Also ich habe im Prinzip eben bei der Preispolitik drei Ebenen. Ich habe die Store-Ebene, ich habe die Kundenebene und ich habe dann sogar noch die Zeitebene, was man mit Dynamic Pricing meint. Und was wir da im Prinzip sehen, ist ja nichts anderes, als dass wir das aus dem E-Commerce gelernt haben. Im E-Commerce ist das so, das wissen wir alle, bei der Hotelbuchung, bei der Flugbuchung und so weiter und so fort, auch im Fashion-Bereich. Und diese Idee wird eigentlich nur versucht, auf den stationären Handel zu übertragen. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht ganz unkompliziert zugegebenermaßen, aber aufgrund nochmal von dem ersten Chart, den hohen Impact der Preispolitik auf den Gewinn, macht das verdammt viel Sinn, in diese Richtung zu denken und zu handeln und umzusetzen. Die Systeme dafür sind auch da. Das ist kein Hexenwerk mehr. Die Systeme sind da, die Anbieter sind da. Es gibt auch Händler, die das einsetzen. Ich will mal noch ein anderes, wenn man sich vielleicht dann so diese große Lösung, also ich habe überall andere Preise, nicht ranwagt, mal trotzdem ein konkretes Beispiel noch bringen, ist, in dem Fall ist es Food, aber das kann man auf Non-Food genauso übertragen, nämlich immer, wenn ich Produkte habe, die, sei es nun ablaufen, im Sinne von Obst und Gemüse muss ich irgendwann wegschmeißen, wenn es schlecht ist, oder Produkte, sei es nun Non-Food, die aus dem Laden raus müssen, weil die Saison zu Ende ist, oder ich habe Einmalartikel, die dann auch aus der Fläche eigentlich raus müssen, dann senkt man irgendwann die Preise, um die Produkte rechtzeitig wegzukriegen. Bei Obst und Gemüse beispielsweise ist das konkrete Problem, ich würde eigentlich ganz gerne, nehme ich mal an, ich habe einen Laden, der bis 22 Uhr auf hat, wäre ich gerne, dass um 21.59 Uhr die letzte, nehmen wir mal Tomate, die letzte Tomate verkauft wird. Und so muss ich jetzt versuchen, meine Preise auszusteuern, muss dann vielleicht irgendwann mal Preise senken. Wenn ich aber nur wieder mit Vereinfachungsstrategie arbeite, ich sage, um 18 Uhr sollen Tomaten um 20% gesenkt werden, dann habe ich sozusagen zwei Dinge, die nicht optimal sind. Das eine ist, es könnte sein, dass 20% viel zu viel ist, weil auf der Store-Ebene zum Beispiel abhängig vom Wetter, und das ist das, was Albert Heijn eben macht, zum Beispiel vom Wetter abhängig, vom Bestand abhängig, von dem Kunden abhängig, wären vielleicht gar nicht 20% notwendig gewesen, sondern 10% hätten ausgereicht. Ich verschenke also wieder Geld, wenn ich 20% mache. Das zweite Problem habe ich in der Warenverfügbarkeit bei meinen 20%. Es kann sein, dass ich um 20 Uhr ausverkauft bin. Und die Kunden, die zwischen 20 und 22 Uhr kommen, kriegen keine Tomate mehr. Nicht gut aus Kundensicht. Und jeder kennt das, der abends zum Lebensmittel reingeht, in die Obst- und Gemüseabteilung geht und sagt, so ein Mist, das sind jetzt aber viele Produkte schon ausverkauft. Also ich kann mit einer individuellen Vorgehensweise auch pro Store und damit auch in der Zeitdimension sowohl meine Marge, mein Gewinn als auch die Warenverfügbarkeit und damit auch wieder ein Element der Kundenzufriedenheit verbessern. Und das ist auf Non-Food-Artikel, Saisonware 1:1 zu übertragen. Das heißt, hier hat man einen Case, wo man nicht sofort die gesamte Strategie scheinbar ändert, sondern ich optimiere das, was ich heute auch schon tue, nämlich Preise irgendwann zu senken abends, das optimiere ich und kann damit verdammt viel Geld rausholen, weil jeder, der das Geschäft weiß, der weiß, wie viel in Abschriften für Non-Food-Artikel beziehungsweise für frische Artikel im Lebensmittelbereich eingesetzt wird. Also dieses nochmal ganz einfache Beispiel soll auch nochmal zeigen, welches Potenzial wirklich auch dahinter steckt, sehr sophisticated, intelligent mit Systemen an eine Preispolitik ranzugehen und nicht so nach dem Motto, da sitzt ein Einkäufer in der Zentrale und sagt, heute scheint die Sonne rein, 3,19 wird schon richtig sein. Ja, das ist ein heuristisches Verfahren und kein Versuch, eine optimale Preispolitik zu machen. So viel jetzt mal einfach zum Thema Preispolitik.
Ich würde noch einen Moment bei der Preispolitik bleiben, wobei ich erstmal eine Sache aufgreifen möchte. Der Kunde erwartet natürlich meinetwegen bis 22 Uhr muss das Brotregal voll sein. Aber man kann noch normalerweise auch den Kunden vernünftig erklären, also Education, warum müssen wir bis 22 Uhr eben die letzte Tomate hier haben und das letzte Brot. Wir haben ja auch eine bestimmte Verantwortung. Meinst du nicht, dass das sich eher positiv auswirkt, wenn man diese Sortimentslücken einfach auch zulässt und so dem Kunden auch klar macht, wir tragen auch Verantwortung für die Lebensmittel?
Dein Beispiel noch von einem anderen Händler erzählen, was der mal gesagt hat. Der hat von seinem Sushi-Regal, sagt er, 22 Uhr macht er tatsächlich auch zu, sagt er, wenn er morgens, weil er als Filialleiter nicht bis 22 Uhr arbeitet, kommt er morgens rein und guckt, wie hoch die Abschriften bei Sushi sind. Und wenn die Abschriften bei Sushi unter 30 Packungen sind, dann geht er zu seinen Leuten hin und sagt, Leute, das war nicht richtig. Wenn die Abschriften unter 30 sind, sagt er das. Weil seine Logik ist, ich möchte gern verkaufsbereit sein und ich bin nur dann verkaufsbereit, wenn von jedem Produkt sozusagen um 22 Uhr noch eins da war. Das ist ein Händler, wo man sagen kann, das ist nicht verantwortungsbewusst. Der nimmt in Kauf, zugunsten der Warenverfügbarkeit, zugunsten der Kundenzufriedenheit, nimmt er in Kauf, Produkte wegzuschmeißen. Weil Sushi muss man dann wegschmeißen, das wird da frisch gemacht, das kann er am nächsten Tag nicht verbilligt verkaufen. Das würde ich sagen, das ist in der Tat verantwortungslos. Die Idee ist ja nicht, Dinge wegzuschmeißen nach 22 Uhr. Die Idee ist, länger verfügbar zu sein, als ich es heute bin, wo ich vielleicht schon um 18 Uhr um 20% gesenkt habe und vielleicht manchmal extremer um 18.30 Uhr nichts mehr habe. Das glaube ich für den Kunde, der um 19 Uhr, der viel arbeitet und so weiter, um 19 Uhr reinkommt, dann sagt er, das finde ich jetzt nicht gut. Und dann wird der Kunde auch eher sagen, da gibt es einen Wettbewerber nebendran, da kann ich meine Avocado noch kaufen, dann gehe ich zum Wettbewerber nebendran. Deshalb glaube ich das in der Tat, dass ich das dem Kunden auch gar nicht erklären muss, was du sagst, denn ich will ja nichts wegschmeißen, ich will nur länger verfügbar sein. Und dagegen hat der Kunde nichts.
Dann habe ich noch eine zweite Frage. Ich nehme dafür zwei Beispiele. Und zwar ist es einmal das Kaffeepad. Ich kann ein Kaffeepad für 20 Cent, umgerechnet kann ich das beim Lebensmittelhändler kaufen. Starbucks schafft es aber, dass ich 6 oder 7 Euro für meinen Kaffee bezahle. Das andere Beispiel, wir hatten Herrn Behrens von Rautenfeld, auch hier im Talk mit seinem Tierwohl TV, wo er versucht den Leuten, jetzt sind wir in der Supply Chain, wo er versucht den Leuten klarzumachen, hallo, schau mal, das ist meine Lieferkette. Hier habe ich ein authentisches Produkt. Hier erkläre ich euch, wo kommt die Ware her. Ich erläutere euch die gesamte Lieferkette und lege eigentlich alles offen. Und er hat festgestellt, auch in der Befragung sowohl der Kunden als auch der Händler, als auch der Lieferanten, die positiven Auswirkungen waren sofort spürbar. Also sie haben sofort im Prinzip Cash gemacht, mehr Geld generieren können und sie sind automatisch aus dem Preisgefüge herausgefallen. Weil in dem Moment kannst du gar nicht, dann kosten die Eier nicht mehr 99 Cent, sondern dann kosten 6 Eier auf einmal 4,49. Ob die 4,49 jetzt gut sind oder schlecht sind, das will ich als Kunde in dem Moment, okay, ich bin nur ein Teil dieser Kunden. Das sind diese kritischen Kunden, das machen 30% aus. Ja? Aber denen ist dann dieses Preisgefüge schlussendlich egal, weil sie bezahlen eigentlich für ihren Wunsch mit Verantwortung gesellschaftlich, also Gemeinwohl auf der einen Seite, auf der anderen Seite Tierwohl zu übernehmen. Ich glaube, da kann man künstliche Intelligenz sehr wohl auch aushebeln.
Weiß ich nicht, ob ich die aushebeln kann. Ob das heißt, dass ich die künstliche Intelligenz aushebe, sondern das, was du ja beschreibst, ist ja nichts anderes als, wir kaufen nicht ein Produkt nur um Hunger zu stillen oder Durst zu löschen. Wir kaufen ein Kleidungsstück nicht nur, um unsere nackte Haut zu bedecken, sondern weil wir damit was ausstrahlen wollen. Wir kaufen eine Marke im Bereich Fashion, wenn sie dann draufsteht auf dem Hemd, weil wir was ausstrahlen. Wir wollen zeigen, wir können uns die Marke leisten, zum Beispiel. Und viele andere Beweggründe, ein Produkt zu kaufen. Nicht nur, um den Grundnutzen zu bedienen. Und das kann ich auch trotz Künstlicher Intelligenz, muss ich das immer noch machen. Kann ich das immer noch machen? Gibt's ja ganz viele Beispiele, um beispielsweise vorlesen zu machen. Wir machen immer wieder mal Eigenmarken, Markenverkostungen. Wenn man Red Bull nimmt und man nimmt die Eigenmarke, in dem Fall machen wir es mit Lidl, die Eigenmarke von Lidl kostet 25 Cent die Dose, Red Bull beim Lidl 1,09 Euro. Dramatischer Preisunterschied. In der Blindverkostung merkst du gar keinen Unterschied. Da können Studenten nichts auseinanderhalten, die nur wirklich Zielgruppe von dem Gerät sind, von dem Produkt sind. Trotzdem kaufen sie Red Bull, weil sie ein Lebensgefühl kaufen wollen und kein Durstlöscher. Wenn ich es jetzt schaffe mit dem Tierwohl, da kann ich die Künstliche Intelligenz schon wiederum einsetzen, nämlich die Frage ist, belohnen alle diesen Tierwohlgedanken? Und ich glaube nicht, dass den Leuten im Preis egal sind, aber sie sind bereit, zum Beispiel 30% mehr dafür zu bezahlen. Vielleicht aber nicht alle. Vielleicht aber nicht alle. Und vielleicht kann ich es dann schaffen, die bereit sind, 30% mehr zu zahlen, weil die eben mehr kaufen als nur ein Stück Fleisch, die kaufen Tierwohl, die zahlen an 1,69. Die anderen, die vielleicht nicht bereit sind, mehr dafür zu zahlen oder nur 10% mehr, die kann ich wiederum aussteuern, dann über einen Rabatt und dann kaufe ich das Produkt auch. Also insofern widerspricht sich das aus meiner Sicht nicht.
Ich sehe schon, wir können noch stundenlang weiter diskutieren, dieses Thema, weil es ist wirklich super spannend. Aber es gibt noch ein Feld im Category Management und da geht es um Customer Relationship Management, also kundengetriebenes Marketing. Hier ist natürlich künstliche Intelligenz tatsächlich, glaube ich, irrsinnig relevant. Vielleicht kannst du uns da mal erzählen, wie wir dieses, ich sage dann immer Customer Centricity, über künstliche Intelligenz perfekt gestalten können.
Auch das haben wir im Prinzip gelernt vom E-Commerce, weil im E-Commerce wissen wir, dass wir individuelle Werbung bekommen, individuelle Angebote etc. pp. Und man versucht diese Idee letztendlich für den stationären Handel nutzbar zu machen. Eine Ausgangssituation im stationären Handel ist, ich habe einen Handzettel, das ist immer noch das wichtigste Medium, das wird vielleicht nochmal nach Ost-West unterschiedlich gedruckt, aber im Kern wird das einmal gedruckt und wird dann an alle Kunden, sei es nun, um wieder bei meinem Beispiel von vorhin zu bleiben, ob es eine junge Familie mit Kindern ist oder ob es der Single ist. Wir bekommen alle dieselbe Werbung. Obwohl wir heutzutage ja wissen in der Kommunikation, dass Relevanz, wie es hier unten links steht, die neue Währung, wie Rieckhoff das formuliert hat, der Marketingkommunikation ist. Das, was ich einem Kunden kommuniziere, muss für ihn relevant sein. Wenn es nicht relevant ist, klickt er drüber. Er nimmt es gar nicht wahr. Das ist jetzt auch nicht dramatisch neu. Das ist nur, wird nur immer relevant, immer wichtiger, weil die Menge an Kommunikation, die auf uns eindrischt, hätte ich beinahe gesagt, dramatisch zugenommen hat. Und das Personalisieren, was also letztendlich dann die Lösung ist, zu personalisieren, damit das dann relevant ist, das ist, wie in dem Fall habe ich ein Zitat von Herrn Scholz, der sagt, das ist eigentlich überall möglich, sei es in den Newsletter, das Smartphone, natürlich in den digitalen Medien vor allem, überall möglich. Und das sollte man eben auch umsetzen, um wegzukommen von einer Massenwerbung, die die Leute dann vielleicht zu 60-70% total irrelevant für sich finden und dann eben weglegen. Auch die Art und Weise, die Tonalität, wie ich kommuniziere, kann ich eben anpassen. Nicht nur was, sondern wie. Die jungen Menschen wollen anders angesprochen werden, wie vielleicht wir dann doch mittlerweile etwas älteren Menschen. Das kann ich eben damit auch steuern. Und ich habe noch ein Zitat dabei, was ich sehr eindrucksvoll fand. In der Tat von einem Journalisten, gar nicht von einem Händler oder von einem Marketingkommunikation bei einem Fashion- oder Foodhändler macht oder Hersteller macht, der sagt, was mit 5G eigentlich passiert. Mit 5G, wer nennt das epische Schlacht, für Journalisten natürlich auch wahnsinnig relevant, aber nicht nur für die. Denn dann werden wir von überall Text, Audio, Video in einer Geschwindigkeit runterladen können. Da werden wir nicht mehr diskutieren, ob unsere Flat jetzt noch ausreicht oder nicht ausreicht und so weiter und so fort. Die Möglichkeit, also noch mehr Kommunikation zu kriegen, die wird dramatisch höher. Sie wird viel vielfältiger, nicht nur Text, sondern bewegt und so weiter und so fort. Und da noch die Aufmerksamkeit zu bekommen, das wird immer schwieriger. Das wird immer schwieriger und deshalb das rechte Beispiel kann man selber lesen. Warum liest man das? Weil da ist irgendwie ein Wort, wo man sagt, Mensch, das könnte jetzt interessant sein. Die Werbung dafür auf dem rechten Bild ist, zur Bundestagswahl zu gehen und zu wählen. Hätte mir das Wort Sex da nicht gestanden, hätte es vielleicht keiner gelesen. Ja. Also sprich, über die beiden Charts personalisieren, auch im stationären Handel zu wissen, mit wem kommuniziere ich gerade, was will der wissen, was interessiert den, und das auszusteuern. Und das geht wieder um den Bezug zur künstlichen Intelligenz zu machen. Ich habe ein Beispiel, ich habe 1 Million Kunden beispielsweise. Ich kann da nicht Leute hinsetzen, die versuchen, diese 1 Million Kunden zu verstehen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Auch die Vielfalt an Daten, die da ist, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und da gibt es eben dieses Jahr nun auch schon mittlerweile alte, aber bekannte Beispiel von Zalando, die vor mittlerweile schon 3 Jahren dann 250 Leute aus dem Marketing gefeuert haben, rausgeschmissen haben, weil sie gesagt haben, das macht bei uns jetzt eine KI. Die macht, um zu meinem Muffin-Welpe-Beispiel zu kommen, die macht es erstens besser und zweitens schneller. Dann spare ich mir die 250 Leute lieber ein, brauche eh Geld auch, um die KI zu finanzieren, Gottes Willen, darf man nicht verniedlichen. Und dann macht das die KI, dann brauche ich die Leute nicht mehr. Also wir lernen da im Prinzip nur das, was wir vom E-Commerce kennen, wissen, selbst wenn wir darin nicht arbeiten, als Kunde auch wahrnehmen, und wenn wir in der Branche sind, sowieso wissen, das übertragen wir jetzt auf den stationären Handel und sagen, der stationäre Handel muss sich das zunutze machen, denn der stationäre Handel, die findet die Kommunikation eben ja nicht nur im Store statt, sondern die findet eben immer mehr auch in den digitalen Medien statt, muss sie auch stattfinden. Da muss ich nicht gleich einen Online-Shop haben, sondern ich muss eben über Social Media und so weiter viel mehr kommunizieren, um überhaupt noch vom Kunden gehört zu werden. Deshalb so ein bisschen Scheinbar allgemein, aber doch habe ich versucht, konkret zu sagen, was für ein Handel bedeutet. Ich glaube zum Beispiel den Lebensmitteleinzelhandel tatsächlich, dass ich es noch erleben werde, ich bin 54 Jahre alt, dass die Handzettel nicht mehr geben wird. Ich glaube, dass es noch erleben werde. Nicht heute, nicht morgen, vielleicht übermorgen oder überübermorgen. Denn auch da das die Frage der Nachhaltigkeit, so ein nationaler Händler, der druckt so fast 30 Millionen Handzettel pro Woche. Einer. Wenn wir von 10 nationalen Händlern ausgehen würden, sind das 300 Millionen. Um das jetzt mal 50 zu rechnen, brauche ich schon fast einen Taschenrechner. Da weiß man mal, wie viel Papier gedruckt wird und verschickt wird, versandt wird, jedes Jahr, das noch nicht mal relevant unbedingt für die Kunden ist, nicht auf den Kunden zugeschnitten ist, sondern ein Massenmedium ist. Und das ist eigentlich vielleicht auch im Sinne von Zeitgeist auch irgendwann vielleicht nicht mehr das, was die Kunden tatsächlich wollen und für richtig halten.
Ja, für mich jetzt mal so zusammengefasst, bezogen auf diese Instrumente des Category Management, kann man eigentlich davon sprechen, dass der Kunde sein eigener Category Manager wird, sich seine Profilierungswarengruppen abbilden. Wir sind in der Lage, die Konsumentenrente abzuschöpfen, wäre dann auch die Conclusion bei der ganzen Geschichte. Und wir schaffen es tatsächlich durch die individuelle Ansprache, den Kunden an das Unternehmen zu binden. Also eigentlich die wichtigsten Dinge, um Wettbewerbsvorteile für sich zu generieren.
Ja, definitiv. Vielleicht das Verständnis noch einmal rüberzubringen, noch ein, zwei Sachen vorneweg. Enabler, also wie kann ich das stationärer machen? Da gibt es sicherlich ein paar. Eins ist eine App heutzutage. Mit der App kann ich eben ganz viel steuern. Die sind ja auch alle da. Das ist ja auch alles kein Geheimnis und kein Hexenwerk, nichts Neues. Auch der Lidl hat ja in Deutschland zumindest testweise damit sogar angefangen. Ein anderer Enabler beim Thema Preispolitik sind die ESEL, Electronic Shelf Labeling, und auch die Apps. Wenn ich die Electronic Shelf Labeling habe, dann kann ich eben jederzeit meine Preise filial individuell steuern. Ich muss keine E-Mails rausschicken oder irgendwelche Sachen ausdrucken, die dann gewechselt werden. Was aber zu dem Verständnis auch ist, ein anderer sozusagen Enabler oder Voraussetzung ist, mein Verständnis aufs Geschäft. Ich habe links den CM-Prozess, wie wir ihn kennen, mit den acht Stufen. Ich manage Ware, eine Warengruppe. Das ist schon auch soll kundenorientiert sein. Das würde ich nie absprechen, dass das nicht kundenorientiert sind. Aber ich habe immer einen Blick auf die Ware. Und auf der Ebene mache ich Profilierungswarengruppen. Ich sage, Obst und Gemüse ist Profilierung. Und da hätte ich beinahe gesagt, damit muss jetzt die Familie leben und der Single muss damit auch leben. Und dann sage ich vielleicht, Konserve ist aber nicht Profilierung, damit muss jetzt auch der Single leben und dann die Familie muss damit auch leben, dass ich als Händler die Entscheidung getroffen habe. Bei einem KI-gesteuerten Prozess kann ich den CRM-Prozess, was wir vom B2B kennen, die machen das genau so und das versuche ich jetzt auf den Einzelhandel zu übertragen. Nämlich, ich komme von der Kundensegmentierung, ich manage jetzt Kunden und primär, und da ist die Ware, steht an zweiter Stelle. Die brauche ich, um den Kunden zu managen. Aber ich manage Kunden. Das heißt, ich versuche zu verstehen, welche Ziele mache ich mit dem Kunden, was wollen die haben. Und das kann dazu führen, dass ich vielleicht bei Konserven für die Singles, weil die es wichtig finden, ein paar ganz wichtige, tolle Artikel habe, sodass die vielleicht Konserven sogar als Profilierung wahrnehmen. Die Familie nicht. Und das steuere ich von der Zielgruppe bis hin, beziehungsweise teilweise sogar zum One-to-One-Marketing hin, aber bleiben wir mal eher auf der Ebene Zielgruppe. Und damit verändere ich mein Verständnis im Unternehmen, verändere auch die Zahlen, auf die ich tatsächlich gucke, was ich hier versuche darzustellen. Beim Category Management gucke ich auf Umsatz, hier Category, Marge, Rohertrag, Category und so weiter. Bei einem CRM, jetzt genannt Target Group Management, versuche ich die Anzahl Kunden in der Zielgruppe zu verstehen, wie oft die kommen, welchen Durchschnitt, Umsatz je Kunde, Umsatzentwicklung in der Zielgruppe und so weiter. Ich habe eigentlich andere Kennzahlen, die ich verstehe, um dann zu entscheiden, wie verändere ich eigentlich meine Sortimente, wie verändere ich meine Kommunikation, wie verändere ich meine Preise. Ich drehe sozusagen das Verständnis, Kategorie und danach Kunde, drehe ich um. Und da gibt es dann noch einen anderen sozusagen organisatorischen Enabler, denn wenn man jetzt zum Category Manager hingehen würde, mal ein Beispiel und sagt, hier, du hast 8 Zielgruppen, also man würde ihm sagen, du hast hier 600 Stores, mach das mal Filiale-Nivell, sagt er, mache ich nicht, ich kündige, sagt er, okay, dann halt nicht, aber ich habe ja 8 Zielgruppen. Da sagt er, Leute, wisst ihr, was ich den ganzen Tag zu tun habe? Jetzt soll ich in 8 Zielgruppen auch noch denken, dann kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Deshalb ist eine organisatorische Idee, Implementierung, einen Target Group Manager zu haben. Das heißt, ich habe vielleicht immer noch einen Category Manager, zumindest in einer ersten Phase, allemal. ergänze das aber um einen Target Group Manager, der nichts anderes macht, als für Singles zu überlegen, wie muss der Store, das Sortiment etc. gestaltet sein, damit die Singles glücklich bei mir sind. Und damit nehme ich auch eine Ebene dazu, die im Category Management Ansatz tatsächlich im Prozess beschrieben ist, nämlich, dass ein Händler ja nun nicht nur Sortimente hat und Preise und die kommuniziert, sondern auch Serviceleistungen. Serviceleistungen. Und die gehen aber im Category Management Prozess häufig unter, weil der einzelne Category Manager sagt, ich mache jetzt hier Konserven und nicht Serviceleistungen, da soll sich Vertrieb drum kümmern. Der Target Group Manager, der versucht zu verstehen, was ist wirklich der Trigger? Sind es vielleicht doch die Einkaufswagen? Sind es vielleicht die Gänge? Und so weiter und so fort. Und damit habe ich eine Matrix-Organisation, die natürlich, wie eben eine Matrix ist, die ist konfliktär, die muss man managen können. Das kann nicht jede Organisation, deshalb ist es eine Voraussetzung und ein Enabler. Das muss ich können. Und wenn ich das kann, als Organisation aushalten kann, diese Konflikte, dann komme ich wahrscheinlich in der Tat zu viel besseren Ergebnissen, wie wenn ich nur nach dem reinen Category-Management-Ansatz steuere. Und ich gehe eben dann so weit, und kommen wir nochmal zum Anfang, kann KI damit den Category-Management-Prozess, so wie er heute immer noch dokumentiert ist, vernichten? Dann glaube ich ja. In der Tat. Harsches Wort natürlich, harsches Wort. Und wird man auch nicht von heute auf morgen machen sollen und können. Aber wenn ich die Sachen, die ich mit KI steuern kann, wenn ich die alle implementiert habe, dann brauche ich den Category Manager in der Art, den brauche ich dann nicht mehr. Sorry to say. Ich brauche aber einen, der die Zielgruppe versteht. Und deshalb, ja, Category Management könnte ich mir vorstellen, wird es nochmal, ich bin 54, arbeite noch 13 Jahre, ich werde es erleben.
Herr Professor Dr. Rüschen, vielen Dank für die Ausführungen. Ich denke, was wir hier gehört haben und diejenigen, die unseren Videopodcast dann auch sehen können und die Präsentation dann auch mitverfolgen können, erlebt haben. Ja, natürlich ist das eine Revolution, die dann da stattfindet. Frage dazu, wer soll das denn zahlen? Also das Ding ist, ja, wir sprechen da von großen Handelsketten, die mindestens 600 Filialen haben, die können sich so ein System leisten. Was ist denn mit den Retailern, die vielleicht mit 20, 30 oder mit spezifizierten Läden unterwegs sind? Werden die dann einfach abgehängt? Sind die dann raus? Also ich kenne mich sehr gut mit Digitalisierungsprozessen aus, ich kenne mich sehr gut damit aus, wie in Konzernen Agilität gefordert wird und alles falsch verstanden wird und da Hunderttausende in Sand gesetzt werden. Wer soll das zahlen und wer kann das überhaupt leisten? Welche Unternehmen können so eine Veränderung umsetzen und leisten? Das wäre jetzt so eine Frage, die ich da auch gerne abschließend nochmal reinstellen möchte. Und würde Sie ihn kurz bitten, einmal die Präse dann wieder, wieder verschwinden zu lassen, damit wir uns auch in die Augen schauen können.
Okay, ich mache heimlich noch kurz meine Kontaktdaten rein und dann...
Genau. Kontaktdaten sind natürlich auch in den Shownotes dann zu finden. Jeder Podcast und auch natürlich in der Videobeschreibung sind die Kontaktdaten hinterlegt. Wenn Sie mögen, auch gerne die Präsentation.
Stellen wir uns mal den selbstständigen Edeka-Einzelhändler vor. Der genau, wenn er das hört, dann guckt er mich an und sagt, das ist jetzt aber nichts für mich. Jetzt ist ein selbstständiger Edeka-Einzelhändler, der hängt ja nun zufälligerweise an seiner Verbundgruppe dran. Und wenn ich auf die Verbundgruppenebene komme, dann habe ich plötzlich einen Riesenhändler. Habe ich eine riesen, auch finanzielle Kraft dahinter. Das heißt, wenn ich dieses Beispiel nehme, und das ist im Non-Food auch so, man hängt in der Regel, das kann ich negativ, an einer Verbundgruppe dran. Und die Verbundgruppe, die kann das leisten. Dass der selbstständige Edeka-Einzelhändler nicht sagt, ich möchte das jetzt mal mit den Algorithmen verstehen und so weiter, alles, das verstehe ich auch. Würde ich an seiner Stelle auch nicht machen. Aber er hat eine Verbundgruppe und die kann es ihm zur Verfügung stellen. Und dann kann er selber entscheiden, ob er es nutzt oder nicht nutzt. Machen wir das Beispiel Sortiment. Der selbstständige Edeka-Einzelhändler kann grundsätzlich über einen Großteil seines Sortiments selber entscheiden. So, macht er das gut oder macht er schlecht? Der macht das bestimmt gut. Ich würde nicht sagen, dass er es schlecht macht. Der macht es aber nur dort gut, wo er was von versteht. Wenn der einen hasst, der eine Affinität für Wein hat und was davon versteht, wird er ein tolles Weinsortiment haben. Wenn er aber bei Frühstücksprodukten keine Affinität, sich nicht auskennt und sich damit auch nicht beschäftigen will, dann hat er halt das, was die Verbundgruppe ihm sagt, nimm das mal als Standardsortiment. Da wird er sehr froh sein, wenn er ein System hat, das ihm erklärt, übrigens, deine Kunden hätten ganz gerne andere Artikel. Versuch das doch mal aus. Und ihm dann sagen, übrigens, jetzt haben wir es ausprobiert, es war erfolgreich. Die 5 waren erfolgreich, die 2 nicht. Also deshalb glaube ich, dass der Mittelständler da gar keine Angst vorhaben muss, im Sinne von, das kriegt er nicht hin, er muss es nur, sagen wir mal, ein Stück weit hochdelegieren an seine Verbundgruppe und sagen, ich will das haben, ich will, dass wir das ausprobieren. Und der Mittelständler hat dann noch einen Vorteil, der kriegt schneller Dinge tatsächlich geändert, wenn er es will. Ändern Sie mal einen Laden mit 600 Filialen. Ändern Sie das mal. Das ist nicht einfach. Da sitzen Sie in der Zentrale und müssen nämlich 600 Köpfe, und da rede ich jetzt nur von den Filialleitern, die müssen Sie im Kopf auch ändern, im Zweifelsfall. Das ist nicht einfach. Deshalb hat der Mittelständler auf der Ecke definitiv sogar einen Vorteil. Auch da gibt es übrigens mittlerweile Unterlagen, im Internet kann man alles nachgucken, Künstliche Intelligenz für den Mittelstand. Die Unterlagen sind alle nicht geschrieben für nur Großunternehmen, und da steht nirgends, und der Mittelstand wird deshalb aussterben. Überhaupt nicht.
Nee, also das war jetzt auch gar nicht die Frage. Meine Frage ist eher, wer soll das zahlen? Also wo wird es dann bezahlt letztlich? Ich meine, dieses eine ist halt eben eine Technik, die, sind wir uns auch mal da einig, meistens nur Algorithmen abbilden und eine wirkliche künstliche Intelligenz da nicht anliegt, aber das ist nochmal eine andere Frage. Aber wer zahlt denn halt eben letztendlich die Implementierung? Wie wird sich das dann auch im Produktabverkauf halt eben zeigen? Sie haben die Berechnung gezeigt, wann man wie viel Geld verdienen kann, wo noch Möglichkeiten sind, mehr zu verdienen. Wenn ich aber digitalisiere, wenn ich jemanden einstellen muss, der sich damit auskennt, wenn ich die Plattform zahlen muss, werden die Produkte ja letztendlich dann ein bisschen an Marge verlieren, oder sehe ich das komplett falsch?
Nein, die Produkte verlieren nicht an Marge, sondern ich habe eine neue Kostenposition, eine zusätzliche. Ja, das ist so. Oder ist es so wie bei allen Dingen, wenn ich ein Unternehmen mache, ich werde nicht einfach meine Kostenposition aufbauen und dann alles ändern, sondern ich werde es wahrscheinlich ausprobieren. Ich werde es wahrscheinlich testen. Und es ist das Schöne an dem Thema der künstlichen Intelligenz, wie bei vielen IT-Sachen, es gibt so unheimlich viele Dienstleister. Kann man natürlich sagen, die wollen ja alle Geld verdienen. Ja, in der Tat, die wollen alle Geld verdienen. Aber damit die Geld verdienen, das tun in der Regel nur, wenn sie mal sich auf den Test einlassen und man es ausprobiert und man feststellt, ob all das, was ich zum Beispiel zum Thema Preis gesagt habe, ob sich es auszahlt. Und dann ist es nur noch ein Business Case. Lohnt es sich, die Kosten zu investieren, und was kriege ich zusätzlich raus? Es ist ein Business Case und nicht mehr und nicht weniger. Natürlich würde ich bei dem Thema nicht, selbst wenn ich natürlich sehr stark offensichtlich überzeugt bin, würde ich bei 600 Filialen, würde ich jetzt nicht hergehen und sagen, Leute, von morgen machen wir alles anders. Sondern das werden wir sukzessive einführen, sauber austesten, damit es auf uns auch angepasst auch funktioniert.
Herr Professor Dr. Rüschen, eine Sache fällt mir da dann auch noch dazu ein. Wenn so eine Technologie implementiert ist, man eine tolle Preisfindung hat und hier sehr, sehr viel Umsatzwachstum feststellen kann, dann sind das ja Themen, von denen man auch gerne spricht, von denen man gerne berichtet. Ich habe jetzt nicht so viele Unternehmen gesehen, die jetzt ihre Erfolgscases hier schon in die Öffentlichkeit gebracht haben in dem Thema. Vielleicht haben Sie 2, 3 Beispiele, die wir danach dann auch als Links vielleicht noch mit reinlegen können, bei welchen Händlern, bei welchen Retailern dieses Thema künstliche Intelligenz auch wirklich zu einem Umsatzwachstum geführt haben.
Ja, beim Pricing ist es natürlich leider tatsächlich so, dass sich da alle bedeckt halten. Aber man kann es auch nachlesen, wer Systeme anwendet. Das wird durchaus immer wieder auch veröffentlicht, weil die Dienstleister ein Interesse daran haben. Und unter der Hand hört man es eben dann auch, dass es gemacht wird. Ja, dass es gemacht wird. Beim Thema Pricing ist man insofern ein bisschen sensibel, weil man hat vor einem Angst ein Stück weit. Und das ist auch eine Voraussetzung. Ich muss die Bereitschaft haben, beispielsweise unterschiedliche Preise in Stores zu haben. Derjenige, der das übrigens jetzt mal gesagt hat, dass das macht, ist DM. DM, Christoph Werner, in einem Interview in der LZ sehr ausführlich erzählt, dass sie davon abgehen, nationale Preise zu haben. Sie haben immer noch die Dauerpreise, aber die können sich von Store zu Store unterscheiden. Der hat das ganz klar gesagt, ohne allerdings zu sagen, welche Auswirkungen das jetzt auf sein Ergebnis haben soll oder gehabt hat. Das tut er dann eben nicht. Insofern, Erfolgsgeschichten schwierig, und ich kann kann ja keine Geheimnisse erzählen, das geht nun auch irgendwie nicht. Und so richtig veröffentlichen, sauber mit vor allem mit Zahlen, tut eigentlich fast keiner. Es gibt, wo schon veröffentlicht wird, gerade auch bei Kongressen, ist das Thema, dass durch Künstliche Intelligenz die Rabattsteuerung deutlich besser machen kannst. Also sprich, dass du zwei Zahlen nämlich hast, nämlich die Rabatte, die du dann gibst, individuell über Apps, dass da mehr eingelöst wird, den du die relevanten machst und außerdem auch eine viel höhere Marge machst, indem du eben nicht gleich 30% gibst, sondern eben nur 10%. Das wird schon veröffentlicht als Erfolgsgeschichte.
Sehr, sehr spannend. Also vielen Dank für so viel Input. Ich würde jetzt gerne noch vielleicht eine Abschlussfrage an den Herrn Schnöd geben, Daniel. Und dann würde ich auch, wir sind schon richtig gut in der Zeit hier, wir haben auch ein bisschen überzogen, aber das war auch so spannend und so interessant und so viele relevante Themen, die halt die Digitalisierung jetzt voranbringen können und hoffentlich auch werden, auch wenn wir da noch nicht so viel von hören. Aber es entwickelt sich ja meist erst im Hintergrund, um dann Erfolgsgeschichten auch schreiben und erzählen zu können. Vielleicht noch eine letzte Frage an dich, Daniel, und dann würde ich damit dann auch den Podcast schließen wollen.
Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, Stefan, für deine tolle Präsentation. Du weißt ja, ich mache auch CatMan, Category Efficient Consumer Response an der Dualen Hochschule. Ich werde dieses Video zur Einführung benutzen, weil es also wirklich sehr aufschlussreich ist. Ich möchte mal so einen kleinen Bogen spannen, weil ich auch mit der Fashion-Industrie in der Diskussion bin. Die ganzen Unternehmen, aber das, auch über die letzten Jahrzehnte hinweg, haben sich eigentlich immer nur um die Supply Chain gekümmert. Das war ja auch das Thema, wo du gesagt hast, okay, man muss da definitiv unterscheiden. Und hier wurde in der Wertschöpfungskette optimiert. Also diese das minimalistische oder die kostenorientierte Führung des Unternehmens. Und sie wissen alle, dass sie vom Kunden aus die Sortimente bilden müssen. Dafür brauchen Sie schlussendlich auch künstliche Intelligenz. Sie wissen aber auch, dass allein schon aufgrund der Unternehmensstrukturen, Zentraleinkauf, Produktion, also Karstadt, ein Kaufhof, riesigen Zentraleinkauf, auch ein Edeka, da gibt es einen Zentraleinkäufer für Obst und Gemüse und dann hält er erstmal daran fest. Also das sind Strukturen, die müssen wirklich auch zerschlagen werden, disruptiv. Und da müssen Lieferketten verändert werden. Es muss alles deutlich schneller passieren. Es muss individualisierbar sein. Customization muss möglich sein. Und das ist ja ein Prozess, der in, ich glaube, über alle Branchen hinweg beim einen weniger und beim anderen deutlich mehr an Zeit noch benötigt, bis das Thema auch tatsächlich bei Ihnen angekommen ist. Das ist so für mich. Vor Covid-19 hat halt einfach nochmal so richtig reingeschlagen, wo man gemerkt hat, dass Unternehmen, die sich nicht um den Kunden scheren, sondern einfach nur produzieren, raushauen und dann über die Preise gehen, dass die natürlich jetzt insbesondere, also ganz besonders gebeutelt sind. Und da ist das Thema künstliche Intelligenz und Kundensteuer, also vom Kunden gesteuert, denke ich schon, ein Erfolgsfaktor. Und da bist du natürlich dann auf unserem Kongress willkommener Ansprechpartner, um dann auch die Leute entsprechend aufzuklären. Also von daher freue ich mich auf jeden Fall auf den Oktober. Wir werden physisch unseren Kongress durchführen. Wie gehabt, auch in der Vergangenheit, der Wunsch ist da zum Networken. Und ich möchte mich auf jeden Fall, das war nochmal meine Äußerung dazu, auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und auch bei dir, Markus, für die tolle Moderation.
Ja, Markus, Daniel, vielen Dank an euch beide. Und ich freue mich auch auf Oktober, freue mich auf den Kongress und freue mich aber auch, dass wir uns dann persönlich sehen, mal wiedersehen können.
Genau, das persönliche Wiedersehen, möglich auf dem Kongress, auf dem Retail-Kongress im Oktober. Vielen Dank für diese Insights zum Thema künstliche Intelligenz versus Category Management. Wer unseren Themen weiter folgen möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf LinkedIn zu folgen unter dem Trendforum Retail. Wir haben die aktuellen Podcasts natürlich auch immer auf der Trendforum Retail Seite, auf der Website. Die Infos findet ihr aber alle auch in den Shownotes oder auch unter dem Video. Wir freuen uns auf die nächsten Themen und wir freuen uns, mit euch gemeinsam den Weg zu gehen, die Digitalisierung gesund und gut zu betrachten und hier das Bestmögliche für jeden Einzelnen rauszuholen. Vielen Dank und bis dahin.